Reisen.
In unserem Alltag ist es oft laut. Tag ein, Tag aus sind wir umgeben von Lärm, von Straßenverkehr. Ständig läuft der Fernseher oder die Musik oder aber viele Menschen sprechen durcheinander bei der Arbeit zu Hause. Stille und Ruhe sind da eher selten. Aber unser Körper und unsere Seele, die brauchen auch mal die Ruhe, die Stille, damit wir nicht krank werden. Aber andererseits, Stille aushalten ist auch eine Kunst. Passende Orte gibt's viele und Domradio Reisen stellt sie heute vor. Mein Name ist Dagmar Peters, ich grüße Sie. Domradio Reisen. Wir suchen heute die Ruhe, die Stille und Orte, die bewusst dazu einladen, ruhig zu werden. Und da gibt es natürlich keinen besseren Ort, als zum Beispiel Kirchen oder Klöster auszuwählen. Wir werden verschiedene heute besuchen im Laufe der Sendung, nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern auch nach Spanien und nach Frankreich geht's. In der Kirche kann man zur Ruhe kommen. Wenn man längere Zeit eine Auszeit nimmt, gibt es viele Menschen, die gehen dann ins Kloster, denn ein Kloster lädt auch ganz bewusst dazu ein, einmal ruhig zu werden. Und es gibt ein Kloster, zu dem sogar ein Haus der Stille gehört. Das liegt am Nordrand des Harzes und das ist das Kloster Drübeck. Über viele Jahrhunderte war das ein Frauenkloster. Im Mittelalter haben dort die Benediktinerinnen ihr Zuhause gehabt, in späterer Zeit evangelische Stiftsdamen. Heute allerdings ist Drübeck kein Kloster mehr, sondern eigentlich ein evangelisches Tagungszentrum. Aber die Klosteratmosphäre ist noch ein bisschen in der Anlage erhalten und in der alten Kirche und in den Gärten auch noch spürbar. Das alles wird dort gepflegt und gelebt. Und zu diesem Ort gehört eben auch dieses Haus der Stille. Zwei Pfarrerinnen leiten das Haus und üben mit ihren Gästen das Stillsein. Das ist nicht ganz einfach für die Menschen, die Lärm gewöhnt sind.
Und sie machen sozusagen mit diesem Tag hier im Kloster fast sowas wie einen Entzug. Und das haben sie schon an ihren eigenen Reaktionen gemerkt. So ganz wohlig, ich weiß ja nicht. So ist das auch mit einem Entzug. Ja? Das bedeutet, Sachen zu lassen, die uns sonst am Funktionieren halten und zum Funktionieren helfen.
Es ist ein Sommermorgen über Kloster Drübeck. Irene Sonnabend, eine der zwei Pfarrerinnen, die das Haus der Stille leiten, sitzt mit ihren Gästen in einem der Äbtissinnengärten des alten Klosters. Im 18. Jahrhundert haben die Stiftsdamen diese Gärten angelegt, fünf kleine, schlichte Barockgärten von Mauern umgeben und nur von einer Gartenpforte durchbrochen. Eine Wiese, ein Gartenhäuschen, ein Baum, Bänke darunter. Dieses Gärtlein lenkt nicht ab, aber es lädt ein. Ein Rückzugsort damals für die Stiftsdamen, heute für Menschen, die die Stille suchen. An diesem Morgen liest hier Irene Sonnabend als Einstieg in Schweigen und Stille einen Text von Kierkegaard von 1850. Aktueller denn je wird darin der Lärm und das Mitteilungsbedürfnis als Krankheit beschrieben.
Oh, wofern man, wozu man sicherlich das Recht hat, bei der Betrachtung des gegenwärtigen Weltzustandes des ganzen Lebens sagen müsste, es liegt eine Krankheit vor. Und wofern ich ein Arzt wäre, falls also jemand fragte, was meinst du, muss man da tun? Ich würde antworten, das Erste. Die schlechthinige Bedingung dafür, dass man etwas tun kann, somit das Erste, was man tun muss, ist dies, schaffe Schweigen. Erwirke Schweigen. Man kann das heilende Wort nicht vernehmen.
Behutsam, freundlich spricht Irene Sonnabend die Gruppe an, spricht ihre Sprache, nimmt sie mit. Und dies ganz wörtlich. Der Garten des Klosters wird zu einem Erfahrungsfeld. Wie nehme ich meinen Körper wahr im Schweigen? Wie nehme ich die Stille wahr?
Ich sammle meine Aufmerksamkeit in der Atembewegung. Meine hin- und her schweifenden Gedanken hole ich immer wie so an kleinem Band wieder zurück und sammle mich immer neu. Aha. Mir ist bewusst, ich atme ein. Mir ist bewusst, ich atme aus. Und zügle meine Aufmerksamkeit, indem ich sie im Atem behalte.
Mit wenigen Worten wird diese Übung zu einer Einführung in die Meditation. Körperwahrnehmung und Meditation sind wesentlicher Bestandteil der Angebote im Haus der Stille. Und darüber legt sich dann auch der klösterliche Tagesrhythmus des Ortes. Die schweigend eingenommenen Mahlzeiten, die Mittagsruhe und auch die vier Gebetszeiten in der Kirche mit meditativen Gesängen und Impulsen.
Ja,
Ich glaube, dass auch diese Art der Einkehrarbeit ganz wichtig irgendwo stattfindet, wo man wirklich auch die Erde unter den Füßen spüren kann. Also wo man sich mit den Kräften der Schöpfung auch deutlich in Kontakt begeben kann. Die Klosterkirche ist natürlich ein ganz besonderer Raum, also ein über 1000 Jahre durchbeteter Raum. Das ist spürbar, ganz egal, wo man selber steht. Ich habe noch kaum jemand erlebt, der nicht das spüren konnte, was ein solcher Raum bedeutet.
Die kleine, schlichte Kirche mit ihrem wuchtigen Westwerk außen ist ein einladender und schützender Ort für alle Gäste, egal wie groß ihre Distanz zum Glauben ist. Und trotzdem aber für Pfarrerin Sonnabend ein klares Angebot, in Kontakt zu Gott zu treten.
Also niemand von uns besitzt Gott und es gibt viel Anmaßung im Sprechen von Gott. Trotzdem ist es eine Balance, offen und trotzdem deutlich zu sprechen. Also dieses Haus steht absolut auf dem Fundament des Christlichen, ja, dessen, was uns in den Evangelien als Schatz gegeben ist. Und wir versuchen in verschiedener Sprache, aber natürlich immer von diesem Kern her zu sprechen, zu arbeiten, Räume zu öffnen.
Kloster Drübeck ist ein Tagungshaus. Das Haus der Stille ist darin nochmal ein besonderer Ort mit eigener Kapelle und eigenem Meditationsraum. Hier wird nicht diskutiert oder musiziert, hier geht es allein darum, zur Ruhe zu kommen, zu sich selbst. Pfarrerin Sonnabend und ihre Kollegin haben auch eine therapeutische Ausbildung. Oft genug kommen Menschen, die wirklich Heilung suchen, ausgebrannt sind und nach Einzelgesprächen fragen. Und beide haben eine offene, sympathische Ausstrahlung, ganz so wie die sanfte Landschaft des Vorharzes, die ihren Teil zum Wohlbefinden beiträgt. Und so sind auch jene angetan von Ort und Angebot, die zunächst skeptisch sind gegenüber dem christlichen Absender und gegenüber der Einladung, still zu sein.
Ich glaube, ich habe noch nie so lange am Stück geschwiegen und mir ist es nicht immer leicht gefallen. Ich bin auch streng geblieben, obwohl die Verführung, das Handy anzuschalten, sehr groß war.
Ein paar Tage regen einen an, das Leben vielleicht etwas anders zu sortieren und sich mehr Ruhezonen zu gönnen, weil es für den inneren Menschen gut ist und auch natürlich dann auf die Umgebung ausstrahlt. Denn mit seiner eigenen Unruhe macht man ja die anderen auch irgendwie verrückt, ne?
Das ist erstmal eine Sache, die man ausprobieren muss und dann schauen, ob man es aushält. Für viele ist ja alleine schon Handy weglegen oder kein Radio einschalten oder kein Fernseher einschalten schwer genug, geschweige denn wirklich mal einen Tag gar nichts zu sagen. Das Haus der Stille im Kloster Drübeck, Stefan Quielitz war dort. Drübeck liegt am nördlichen Rand des Harzes und ist nicht weit weg von Städten wie Wernigerode oder Halberstadt. Infos gibt's unter kloster-drübeck.de und im Haus der Stille. Dort werden regelmäßig Einkehrtage und Besinnungstage angeboten. Auch als Einzelgast ist man dort willkommen. Wir sind unterwegs an stillen Orten heute und jetzt gehen wir mal in ein anderes Land, zum Sommet Saint-Michel, der Pyramide im Meer. Zu ihm pilgerten die Menschen schon seit Bischof Aubert im 8. Jahrhundert dort eine Kapelle zu Ehren des heiligen Michael errichten ließ, vor allen Dingen aber seit die Benediktiner dort im Jahr 966 ihre spektakulär schöne Abtei gebaut haben. Seit 1979 steht der Mont auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Und seit 1989 wird er auch als Teil des Weltkulturerbes Jakobsweg in Frankreich geführt. Ja, und seit 2015 dürfte sein Inselcharakter erstmal gewahrt sein, weil es dort Renaturierungsarbeiten gab. Damit bleibt also auch der UNESCO-Status dann bestehen. Und obwohl er einer der wichtigsten Anziehungspunkte für Touristen und Schaulustige ist, der Mont Saint-Michel, stoßen auch Sinn- und Gottessucher dort auf offene Ohren. Denn schließlich leben schon seit längerem wieder Ordensleute als Seelsorger auf der Insel, zum Beispiel Schwester Nathanael.
Aber es ist ein lieu merveilleux.
Für mich ist das hier ein wunderbarer Ort, ein menschliches und ein spirituelles Wunder, wie ein Finger, der in den Himmel zeigt. Die Statue des Erzengels Michael hoch oben auf dem Turm der Abteikirche, sie wurde geschaffen, um auf Gott zu weisen, um auf Gott zu zeigen. Alles hier wurde ursprünglich für Gott gebaut und geschaffen.
Genau das gefällt Schwester Nathanael hier so gut, an diesem besonderen Fleck Erde zwischen Himmel und Wasser. Sie gehört dem Orden der Communauté de Jérusalem an, der Gemeinschaft von Jerusalem, und lebt seit 2008 auf dem Mont Saint-Michel.
Unsere Mission ist eine ganz einfache. Der Bischof hat uns hierher berufen, damit wir für und mit den Menschen beten, die hier zum Mont Saint-Michel kommen, egal ob sie Pilger sind oder einfach nur Touristen, ganz gleich aus welchem Land und aus welcher Kultur sie kommen.
Und sie kommen in großer Zahl. Nach diversen Sehenswürdigkeiten in Paris ist der Mont Saint-Michel heute das meistbesuchte Kulturdenkmal Frankreichs. Touristenattraktion und spirituelle Stätte. Ein Spagat, der die Ordensleute vor große Herausforderungen stellt.
Es ist gleichzeitig ein christlicher Ort des Glaubens mit einem Heiligtum und der Abteikirche, die dem heiligen Erzengel Michael geweiht ist. Gleichzeitig hat das ganze Ensemble aber auch den Status eines Museums und zählt zu den wichtigsten nationalen Monumenten Frankreichs. Im Jahr kommen mehr als 3,5 Millionen Besucher hierher. 1,5 Millionen besuchen auch die Abtei, wo sie Eintritt zahlen müssen. Der Rest bleibt im Dorf.
Unten im Dorf hat die Gemeinschaft von Jerusalem zwei kleine Gästehäuser. Außerdem beherbergen sowohl die 7 Schwestern als auch die 4 Brüder jeweils einige wenige Besucher bei sich.
Mit diesen Gästen haben wir natürlich einen engen Kontakt. Wir bitten sie, an den Gottesdiensten und Gebeten teilzunehmen. Schließlich soll es ihnen nicht darum gehen, günstig auf dem Mont Saint-Michel zu übernachten und dann einfach nur Tourismus zu machen. Aber sie müssen keine Christen sein. Wir nehmen also jeden auf, der eine gewisse Motivation, ein gewisses Interesse mitbringt. Wir beten mit ihnen und viele helfen gerne ein bisschen in der Küche oder im Haushalt mit oder putzen die Kirche.
Dazu muss man wissen, dass die Gemeinschaft von Jerusalem eigentlich auf Großstadtpastoral ausgerichtet ist. Gegründet 1975 in Paris, sollten ihre Angehörigen da sein, wo die Menschen sind und ihnen mitten in der Stadt stets offene Türen und Ohren bieten. Seit 1993 ist die Gemeinschaft aber zum Beispiel auch in Vézelay in Burgund aktiv. Keine wirklich große Stadt, dafür aber Standort einer weltberühmten romanischen Basilika.
C'est un endroit qui a très bien marché pour nous, entre guillemets, marché pour nous, c'est-à-dire que
für uns hat unsere Anwesenheit dort sehr gut funktioniert. Und als der Bischof uns dann gefragt hat, ob wir auch zum Mont Saint-Michel wollen, da haben wir schnell gesagt, warum nicht, wir versuchen das. Wir haben es ein Jahr lang probiert und setzen die Arbeit fort. Hier sind wir zwar nicht in einer Großstadt, aber Menschen aus Großstädten überall auf der Welt kommen hier zu uns. Deshalb könnte man sagen, dass der Mont Saint-Michel so eine Art Stadt auf Wanderschaft ist, nicht einfach nur eine französische Stadt. Hier kommen tausende Asiaten hin, Koreaner, Japaner, Chinesen, Taiwanesen.
Für Sie und all die anderen sind Nathanael und ihre Mitbrüder und Schwestern von der Communauté de Jérusalem heute da. Und sie knüpfen wieder an die Ursprünge der Abtei auf dem Berg. Schließlich lebten und arbeiteten hier jahrhundertelang die Benediktiner. Im Jahr 966 gründeten sie ihr Kloster auf dem Mont Saint-Michel und wurden erst zu Revolutionszeiten vertrieben. Die Abtei dann unter Napoleon III. Gar als Gefängnis missbraucht. Zarte Anfänge mönchischen Lebens setzten erst wieder ab den 1000-Jahr-Feierlichkeiten im Jahr 1966 ein. Richtig neu etabliert hat sich das mönchische Dasein an dem heiligen Ort, aber erst mit der Ankunft der Gemeinschaft von Jerusalem im Jahr 2001.
Das wollen wir den Leuten vermitteln und die spüren das auch, dass wir hier sind, um Gottes Ruhm zu preisen und alle mit in diesen Lobgesang einzubeziehen. Sehr oft ist unsere Kirche voll, die Leute kommen von überall her. Das ist wunderbar, das ist unsere Berufung. Dazu gehört auch zu zeigen, dass Klosterleben hier und heute möglich ist. Das ist für uns das Wichtigste.
Das sagt Schwester Nathanael von der Gemeinschaft von Jerusalem. Die Ordensfrau lebt seit 2008 schon auf dem Klosterberg Mont Saint-Michel. Und was ihr dieser besondere Ort bedeutet, was die Seelsorge hier ausmacht, das hat sie meiner Kollegin Hilde Regeneta erzählt. Wenn wir in Spanien ruhig werden wollen, dann gehen viele Menschen nach Santiago de Compostela. Das hat zum Beispiel auch HP Kerkeling gemacht. Ich bin dann mal weg. hieß sein Buch und das haben viele, viele andere auch gemacht. Diese Pilgerwelle in Spanien, die ist lange nicht zu Ende. Viele Menschen sagen, das ist einer der wichtigsten Wallfahrtsorte überhaupt. Und auf Platz 2, direkt nach dem Jakobsweg, gibt es noch einen anderen, auch in Spanien, einen Ort, der sehr beliebt ist, um zur Ruhe zu kommen. Das ist nämlich das Kloster Montserrat. Das ist nicht so weit weg von Barcelona. Hoch oben in den Bergen errichtet, bietet das einen wirklich gigantischen Ausblick über das Hinterland. Und da lohnt sich der steile Aufstieg, findet Verena Tröster.
Einen imposanteren Ort hätten sie sich wirklich nicht aussuchen können, die Benediktinermönche. Wie eine Burg erscheint das Kloster auf dem Felsvorsprung. Die Basilika liegt inmitten der zerklüfteten Berge von Montserrat, was übersetzt gesägter Berg bedeutet. Und so idyllisch das Kloster, so groß ist auch das Interesse der Touristen und Pilger. Das weiß Klosterbesucherin Anuschka Seifert.
Bis heute ist Montserrat sozusagen ein Treffpunkt für alle, egal ob man nun religiös ist oder nicht. Und außerdem ist die schwarze heilige Maria, ist eine schwarze Maria, die Schutzpatronin von Katalonien. Es gehört einfach dazu, dass man an bestimmten Tagen, die nicht nur mit dem religiösen Kirchenkalender zu tun haben, sondern auch mit ganz eigenen persönlichen Dingen zu tun haben kann, dass man sich dann einfach mit der Familie oben auf dem Kloster trifft, dorthin läuft oder dorthin geht, dort ist und natürlich an der Messe teilnimmt.
Sie kommen, um den bekannten Knabenchor des Klosters zu hören und um ihre Modenetta, die schwarze Madonna, zu besuchen. Hinter dem Hochaltar der Basilika führen die Treppen bis zu ihrer Glasvitrine hinauf. Dort steht sie mit einer goldenen Kugel in der rechten Hand. Andächtig bleiben die Besucher davor stehen, berühren die Kugel und küssen sie. Die Anziehung, die das Kloster Montserrat auf seine Besucher hat, kommt nicht von ungefähr. Denn hier auf den Bergwipfeln wurden die ersten katalanischen Bücher gedruckt. Das bekannteste ist das Libre Vermell, das Rote Buch.
Dieses Libre Vermell ist geschrieben worden, also die Lieder vor allen Dingen, für die Pilger, die von Barcelona über Sant Cugat und dann eben Montserrat nach Santiago de Compostela gepilgert sind. Und sozusagen diente dieses Buch natürlich mit seinen Liedern der Marienfrömmigkeit. Aber es wurde vor allen Dingen geschrieben, um die Pilger auf eine bestimmte spirituelle Dimension einzustimmen. Vor allem aber, um sie von den gefüllten Weinkrügen wegzukriegen.
Die feiernden Pilger sollten keine volkstümlichen Lieder mehr singen und die Nächte durchfeiern. Und so entstand ein über 170 Seiten großes Manuskript, das bis heute im Kloster aufbewahrt wird. Noch heute werden die spätmittelalterlichen Lieder gesungen. Montserrat spielt aber nicht nur liturgisch, sondern auch politisch eine große Rolle. Vor allem während der Franco-Zeit diente es Widerständlern als Unterschlupf. Hier wurde immer schon die katalanische Sprache und Kultur gelebt. Nicht zuletzt deshalb ist Montserrat ein Ort, den jeder besuchen sollte, der Katalonien verstehen möchte. Anuschka Seifert zumindest kommt regelmäßig her.
Liegt einfach daran, dass es ein wunderschön zerklüftetes Gebirge ist. Das ist ja wie so ein Berg. Von Zyklopen oder von Riesen, so sieht das jedenfalls aus. Und ich gehe gern dorthin, um dort aufzutanken. Da sind verstreut irgendwie eine ganze Reihe von kleinen Klöstern, neben dem Kloster von Montserrat. Und man hat einen wahnsinnig tollen Blick, wenn man dann irgendwie 550 Meter, also Höhenmeter überwinden und ist dann irgendwie oben auf dem höchsten Gipfel und hat einen total schönen Blick und kann natürlich auch an besonders klaren Tagen bis in die Pyrenäen gucken. Und wenn die dann auch noch schneebedeckt sind, sieht das einfach total schön aus.
Also ein Ort, an dem man nicht nur zur Ruhe kommen kann, sondern an dem man auch mal tief durchatmen und genießen kann. Hoch oben auf dem Berg beim Kloster Montserrat mit einem wunderbaren Blick auf das spanische Hinterland.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Da sitzen Sie nun also hoffentlich ganz entspannt und hören Domradio Reisen. Was für ein Luxus eigentlich, wenn man sich jeden Freitag 2 Stunden gönnt, in denen man die Gedanken einfach mal in die weite Welt schweifen lässt. Daniel Hauser präsentiert Ihnen jetzt heute eine Band, die sich danach sehnt, den Augenblick genießen zu dürfen, ganz ohne irgendeinen Zwang oder irgendwelche Zweckgedanken.
Musiker, die ihre Biografie etwas aufpolieren wollen, bemühen oftmals ihre Fantasie, statt irgendwelche wahren Details aus ihrem Privatleben zu enthüllen, die sie vielleicht interessant machen könnten. Wenn man Sebastian und Malte heißt, dann muss man natürlich auch erstmal nachlegen in Sachen Glamour-Faktor. So berufen sich Sebastian und Malte aus Köln heute also auf Maltes Urgroßvater, einen Mann namens Billy Rückwärts. Und der hat angeblich ein ungeheures Kompositionsarchiv hinterlassen, von dem die beiden Freunde jetzt zehren und mit dem sie auf der Bühne stehen, unter dem Namen des Urgroßvaters, Billy Rückwärts. Ein Liedermacher-Duo mit sehnsüchtiger Geigenbegleitung durch die Dritte im Bunde, Daniela. Gemeinsam bewegen sie sich zwischen albernen und hochphilosophischen Betrachtungen des Alltags. In dem Song zum gleichnamigen Album »Zurück zur Couch«, da thematisieren sie den bedingungslosen Verwertbarkeitsgedanken im 21. Jahrhundert. Selbst das Sitzen auf der Couch dient nicht einfach nur dazu, auf der Couch zu sitzen, sondern um irgendetwas dort zu tun. Alles ist auf Arbeit und Nutzen ausgerichtet. Einfach mal nur so im Moment zu leben und sich von den Zwängen zu entkoppeln, kaum möglich. Billy Rückwärts.
Tja, auch auf der Couch kann man, wenn man möchte, zur Ruhe kommen, wenn man denn den Fernseher nicht anmacht. In Domradio Reisen versuchen wir heute Oasen der Stille zu finden. Die einfachste ist eigentlich die, vielleicht im eigenen Bett morgens oder aber in einer Kirche, wo man vielleicht zu einer Uhrzeit hingeht, wo noch sonst keiner da ist. Aber man kann auch ganz einfach mal im Wald spazieren gehen. Da hat man es nicht ganz still, aber die Geräusche, die man hört, das sind die, die man im Alltag oft nicht wahrnimmt. Zum Beispiel eben die Vögel oder die Luft, den Windhauch. Und gleich in der nächsten Stunde von Domradio Reisen werden wir noch weitere Ziele besuchen und Ihnen dazu mehr erzählen, was Klöster anbieten, um zur Ruhe zu kommen. Über die klassischen Orte, an denen man zu sich findet, an denen man zur Ruhe kommt, darüber haben wir schon gesprochen. Zum Beispiel über den Jakobsweg. Viele Wege, die Jakobswege führen aus verschiedenen Ländern nach Spanien, nach Santiago de Compostela. Und gleich werden wir über einen Weg sprechen, der eine ähnliche Bedeutung hat für die Österreicher. Für die Österreicher führt ein Weg von Vorarlberg quer durch die Ostschweiz. Meist sind solche Wege sowieso Wallfahrtswege für die Einheimischen. Die führen über einen Tagesmarsch von einem Wallfahrtsort zum anderen. Und das gilt auch für den Appenzeller Weg. Der führt vom Wallfahrtsort Rankweil in Vorarlberg, der nahe am Rhein, also an der Schweizer Grenze liegt. Und dann führt er genau über diese Grenze in die Schweizer Voralpen ins Appenzeller Land. Und dort mitten in Appenzell liegt ein stilles Kloster, das zwar von den Ordensfrauen verlassen wurde, dafür jetzt aber für Pilger als Herberge offen steht.
Knapp 2 Stunden vor Appenzell und nach schon gut 5 Stunden Fußmarsch begrüßen die Mittagsglocken von Eggerstanden den Wanderer. Von hier an ist alles irgendwie nur noch grün. Verstreut liegen die Höfe in den sanft geschwungenen und saftigen Wiesen. Den ganzen Sommer über wird gemäht. Es ist ja auch die Heimat des Appenzeller Käses. Dann das bunte Städtchen Appenzell selbst. Und wer als Pilger im Tourismusbüro nach einer Herberge fragt, der wird gleich rübergeschickt ins Kloster.
Und Klosterfrauen sind immer an der Wand nachgehockt. Und jede hat Schublade gehabt mit dem Essbesteck. Und jede Klosterfrau hat ihr eigenes Messengabelbesteck immer müssen da vorne abwäschen am Trag und gleich wieder versorgen.
Margret Fischli erzählt im heimischen Dialekt von den Kapuzinerinnen, die hier im Kloster Maria der Engel lebten, es aber 2008 nach fast 400 Jahren aufgeben mussten. Weit fort können die Schwestern aber noch nicht sein, denn alles macht den Eindruck, als hätten sie gestern hier noch gelebt, gearbeitet, gebetet. Nichts wurde verändert. Im holzvertiefelten Refektorium stehen noch die Esstische an der Wand entlang. Jede Schwester hatte ihren Platz. In der Schublade vor sich hatte sie ihre Essutensilien. An der Wand hängt noch das Board mit den Namensschildern der Schwestern, zwecks der täglichen Aufgabenverteilung. Eines aber ist anders als früher. Es ist nur ein Tisch für das Frühstück gedeckt.
Das Kloster ist offen für Jakobspilger. Dann haben wir Tage der Stille. Wir haben Exerzitien. Wenn ein Mensch eine Auszeit möchte haben, kann es hierher kommen und für längere Zeit bleiben.
Jakobspilger, die von Rankweil über den Appenzeller Weg herkommen, können hier im leeren Kloster übernachten. Manchmal kehren Gruppen ein für Exerzitien. Dass die Zeit hier stehen geblieben ist und nichts verändert wurde, wird vor allem in den Zimmern oder besser Zellen deutlich.
Also eine Zelle besteht aus einem Bett, einem Kasten, einem Nachttischli und einem Licht. Und mehr geht's nicht.
Das heißt auch für die Pilger Dusche und WC nicht am Zimmer.
Nein. Und jetzt läutet es. Das bedeutet für mich, ich muss sofort.
Ein Bett, ein Kasten, also ein Schrank, ein Nachttisch und ein Licht. Mehr steht nicht in der kleinen Zelle. Am Fußende des Bettes hängt noch ein Andachtsbild. Am Kopfende hängen schützend Rosenkranz und Kreuz. Gefüllt ist die Zelle mit Stille. Durch das kleine Fenster dringt allenfalls ein Glockenschlag herein.
Ach, das sind die Toiletten.
Über den knarzenden Gang hinweg finden sich irgendwo Waschbecken, Toiletten und Duschen. Und es gibt ein Gästezimmer, in das früher von außen Gäste hereingeführt wurden. Nur hier durften die Kapuzinerinnen Besuche empfangen. Allerdings saßen die Schwestern dazu in einem Nebenzimmer. Ein Gitter trennte sie von ihrem Besuch. Hier trugen Gäste ihre Bitten vor, Einheimische zahlten ihren Pachtzins, hier reichten Verwandte auch mal ein Neugeborenes durch das Gitter, damit die Schwestern es berühren und segnen konnten.
Und dann haben sie hier den Austausch gemacht, eben vom Pachtzins oder wenn sie Probleme hatten, Gespräche oder schöne Erlebnisse, wenn neben aus der Verwandtschaft ein Kind bekommen hat, dann haben sie auch hier hochkommen und das Kind zeigen können.
Das ist nochmal auf Deutsch. Wenn's Ich bin nicht verstanden.
Wenn jemand aus der Verwandtschaft ein Baby bekommen hat.
Margret Fischli, die in Appenzell groß wurde, übersetzt netterweise ihr Appenzeller Deutsch. Durch all die stillen, aber vom Holz erwohligen Gänge führt sie zu Kapelle und Krankenzimmern und schließlich zum Schultrakt. Ganz abgewandt von der Welt lebten die Schwestern nämlich nicht. Sie bauten im Laufe der Zeit eine Schule ans Kloster an und aus und gaben fast 200 Jahre lang Mädchen Unterricht.
Und als dann das zweite Schulhaus gebaut wurde und dann das dritte und die Schwestern ja nicht nach draußen gingen, haben sie einen Übergang gebaut ins Schulhausgebäude. Und wenn die Schwestern Schule gaben, kamen sie hier und gingen dort drüber.
Bis zurück ins frühe 19. Jahrhundert reicht der Schulbetrieb des Klosters, belegt durch ein dickes Buch in der Bibliothek. Darin sind seit jener Zeit die Schülerinnen aufgelistet und manche Appenzellerin von heute findet sich noch in den Listen. Ganz selbstverständlich liegt die Chronik dort, so als hätte gestern noch eine Schwester darin geschrieben. So ist das auch gewollt. Der Pilger, der hier Herberge sucht, soll ganz in die klösterliche Atmosphäre eintauchen können mit all ihrer Stille und Einfachheit. Als die Schwestern ihr Kloster verließen, haben sie es einer Stiftung übergeben, die fortan für das Kloster als Herberge Sorge trägt. Es soll ein offenes Kloster sein.
Also die Schwestern schauen natürlich schon auf dieses Gebäude und sie wollen es auch erhalten, so wie es ist. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt einen neuen Raum einrichten, sondern es soll so bleiben, wie es. Die Zellen sollen auch
Margret Fischli, die an diesem Tag unauffällig und sympathisch ihren Dienst tut, liebt diesen Ort, dessen Stille zwar heftig sein kann, die aber dem Pilger vor allem Wärme und Geborgenheit vermittelt.
Was mich motiviert, ja, das ganze Gebäude und die Geschichte, die Arbeit, den Kontakt mit den Menschen und natürlich eine Stufe höher für den, also für den lieben Herrgott da zu sein.
Wenn Sie sich als Pilger auf den Weg machen durch die Ostschweiz, zum Beispiel auf dem Appenzeller Weg, dann sollten Sie mitten in Appenzell im Kloster Maria der Engel einkehren. Das tut der Seele gut und auch dem Geldbeutel. Alles ist klösterlich einfach. Das Frühstück für den weiteren Weg ist aber reichlich und gut. Stefan Quielitz hat das ausprobiert und für gut befunden. Infos zum Kloster und zum Appenzeller Weg unter mariaderengel-appenzell.ch oder unter Wanderland und dann CH, also in der Schweiz, bekommen Sie Infos. Die Herberge Kloster Maria der Engel in Appenzell. Domradio Reisen. Wir sind heute unterwegs in verschiedenen Ländern, wollen wieder zurückkommen nach Deutschland, um vielleicht auch Ihnen die Möglichkeit zu geben, in der Fastenzeit einmal irgendwo in einem Kloster zur Ruhe zu kommen. Eines haben wir noch ausgewählt, das Kloster Triefenstein. Das ist im Spessart am Main in der Nähe, also gar nicht so weit von hier, von Köln aus zum Beispiel entfernt oder wo auch immer Sie hören. Es ist ein deutsches Kloster und es ist ein Kloster, in das man kommen kann, in dem es in der Fastenzeit etwas ruhiger ist als sonst, aber im Großen und Ganzen ist es eher ein Kloster, was sich gar nicht unbedingt so sehr auf die Gäste umstellt. Das ganze Jahr über sind dort Menschen willkommen, dort teilzunehmen und teilzuhaben am Leben. Heute in Domradio Reisen sind wir unterwegs in verschiedenen Gegenden, um zur Ruhe zu kommen, zum Beispiel eben in Klöstern. Wie kann man einkehren? Wo kann man einkehren? Christoph Zehntner ist Mitarbeiter in einem Kloster. Er lebt im Kloster Triefenstein. Wir sind also am Rande des Spessarts. Ich grüße Sie, Herr Zehntner.
Hallo, Frau Peters. Grüße nach Köln.
Welche Klosteranlage ist das, in der Sie dort leben? Beschreiben Sie uns lieber bitte.
Ja, ich gucke mal fröhlich aus dem Bürofenster und sehe unter mir den Main fließen und auf der anderen Seite so einen sanften Hügel. Das ist eine Gegend, in der viele Leute Urlaub machen zwischen Würzburg und Aschaffenburg und eine Gegend, in der vor über 900 Jahren Augustinerchorherren sich niedergelassen haben. Erst eine kleine Kapelle gegründet und dann ein Kloster. Viele Jahrhunderte ein Kloster der Augustinerchorherren, entsprechend prächtig ausgeschmückt mit Kunstschätzen in der Kirche. Und dann verwahrloste das vor sich hin nach der Säkularisierung und vor etwa 30 Jahren hat eine evangelische Bruderschaft, die Christusträgerbrüder, das hier gekauft und herrlich hergerichtet. Und jetzt ist es so eine Art geistliches Tagungszentrum geworden. Kirchengemeinden kommen hierher, um ihre Bibelfreizeiten zu verbringen und viele Einzelgäste, die zur Ruhe kommen wollen, die das genießen, dass die Klostermauer ein Stück Ruhe, ein Stück Abschirmung vom Alltag bringt.
Das ist sozusagen die neuere Geschichte des Klosters, aber das Kloster hat noch eine viel längere Geschichte, wenn man weiter zurückgeht.
Ja, die Augustiner Chorherren waren viele Jahrhunderte hier und das waren ja so die reiche Leute, Mönche, wenn man das etwas flapsig sagen kann. Nicht weit weg ist Würzburg, Weltkulturerbe, Residenz Würzburg, und nachdem diese Residenz fertig geschmückt war von den besten Künstlern aus ganz Europa, sind einige von den Künstlern weitergezogen nach Triefenstein und entsprechend sieht es in unserer Kirche aus. Also das ist schon eine richtig reiche, lebendige Geschichte. Die Christusträgerbrüder, für die ich arbeite, deren Mitarbeiter ich bin, die formulieren etwas schmunzelt. Man merkt, dass an diesem Ort seit über 900 Jahren gebetet wird. Und das ist schon was, was man gar nicht so richtig greifen kann. Manche reden von einem Geist des Hauses, von einer Atmosphäre. Ich freue mich einfach, dass es so ist, dass die unterschiedlichsten Leute kommen, sich wohlfühlen, Raum finden für sich selbst, Raum finden zur Stille und hoffentlich Raum zur Begegnung mit Gott.
Wenn man also jetzt in der Fastenzeit zu Ihnen kommt, wie erleben Gäste das oder was, wie wird dort gelebt?
Es ist sehr einfach und es ist so wie eigentlich in allen klassischen Mönchsorden. Es gibt regelmäßig Tageszeitengebete um 6 Uhr morgens. Da sind die Gäste seltener dabei, aber können auch, wenn sie wollen. Es gibt um 12 Uhr ein Tageszeitengebet, es gibt um 18 Uhr eins. Und ansonsten gibt es kein großes geistliches Programm unter der Woche. Es wird gearbeitet, es wird von den Einzelgästen, die Stille suchen, sich zurückgezogen in eine Kapelle oder zu einem Spaziergang. Wir machen keine großen Programme, keine Exerzitien, das können andere viel besser. Wir wollen einen Raum bieten, in dem Menschen das so füllen, wie sie es brauchen. Viele kommen, um einen halben Tag mitzuarbeiten in der Küche oder im Garten und einen halben Tag Stille zu haben. Andere wollen nur Stille. Mancher kommt 3 Tage und andere kommen ein halbes Jahr. Das ist sehr unterschiedlich. Und wir versuchen uns dann nach unseren Möglichkeiten auf den jeweiligen Gast einzustellen.
Wobei das klingt für mich auch nach einem gewissen Trubel. Der eine kommt und geht und der andere bleibt ein bisschen länger und es sind ganz unterschiedliche Menschen und die können mit dabei sein oder nicht. Ist das nicht auch eine Unruhe, die es reinbringt in Ihr Alltagsleben dort?
Ja, aber das wollen wir ganz bewusst. Wir wollen, weil wir dieses feste Gerüst haben von den Tageszeitengebeten und den Mahlzeiten, wo wir zusammensitzen, die Gemeinschaft ist uns da auch sehr wichtig, wollen wir andere mit hineinnehmen. Und da bleibt aber so viel Raum für Persönliches, für Stille, für das sich zurückziehen, dass das schon passt. Wir machen eigentlich nur 2-mal im Jahr Freizeiten, wo wirklich geschwiegen wird im ganzen Haus. Ansonsten ist es bei uns auch eine quirlige Hausgemeinschaft, die den ganz normalen Alltag zu erledigen hat. Das Gelände ist aber so groß, dass jemand, dem das zu laut wird, sich jederzeit woanders hin verziehen kann. Ich glaube, da kommt jeder auf seine Kosten.
Sie sind ja auch Liedermacher. Wird dort auch viel Musik gemacht?
Ja und nein. Also es gibt Tage und Wochen, da wird gar nicht musiziert, aber manchmal haben wir Konzerte in unserer Kirche, manchmal sind Freizeitgruppen da, mit denen wir singen. Das ist sehr unterschiedlich. Jetzt in der Fastenzeit, sagen wir mal vorsichtig, ist es nicht die Hochzeit der Musik und der fröhlichen Konzerte, sondern da geht es auch bei uns insgesamt deutlich ruhiger zu. Jeden Morgen beim Tageszeitengebet erinnern wir uns dann dran, was für eine ganz besondere Zeit ist. Und da fällt eben das Halleluja weg an einer bestimmten Stelle nach dem Psalm. Also das zieht sich schon auch durch alles Mögliche in unserem Tagesablauf.
Das sagt Christoph Zehntner. Er lebt seit 5 Jahren im Kloster Triefenstein in der Nähe des Main am Rande des Spessarts. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
Die Reisesendung haben Sie gut überstanden und in der kommenden Woche von 10 bis 12 können Sie auch hier wieder in Gedanken zumindest an schöne Orte gehen, in schöne Orte reisen und gemeinsam mit uns schwelgen. Das war Domradio Reisen für heute mit Dagmar Peters und ich wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende.